Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin Reiseredakteurin und schon etliche Jahre bei der Outdoor und freue mich heute auf einen ganz besonderen Gesprächspartner, nämlich den Jonas Deichmann, 34 Jahre alt. Jonas, korrigier mich, wenn du inzwischen schon 35 geworden bist. Der Jonas hat ein ganz besonderes Abenteuer hinter sich, nämlich einen Triathlon um die Welt. Hallo Jonas.
Hallo Kerstin und alles korrekt so auch mit dem Alter.
Okay, ja, weil ich habe da einfach ein bisschen geguckt, über dich ein bisschen was gelesen logischerweise und da war ich mir nicht ganz sicher, ob du nicht zwischenzeitlich schon Geburtstag hattest. Ja, ich habe schon gesagt, du hast einen Triathlon um die Welt hinter dir. Du bist im September 20 gestartet und bist Ende November 2021 wieder zurückgekehrt nach München, wo du eben gestartet bist. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, unsere Hörer sicherlich auch, wie denn diese Route aussah von dem Triathlon.
Ja, also ich bin in München gestartet und dann habe ich die Radroute in drei Teiletappen unterteilt, denn die Schwimm- und die Laufstrecke war jeweils am Stück. Ich bin über die Alpen nach Kroatien geradelt, das Warmfahren, bin dann dort für 460 Kilometer die Küste entlang geschwommen bis nach Dubrovnik. Und das war also die komplette Schwimmstrecke. Ja. Bin dann mit dem Fahrrad von dort erst über den Balkan, die Türkei, musste dann aber wegen Grenzschließungen von der Pandemie wieder zurück nach Osteuropa und bin dann über die Ukraine nach Russland reingekommen und habe dann Sibirien im Winter einmal komplett durchquert bis nach Vladivostok am Pazifik und bin dann von Tijuana an der amerikanischen Grenze einmal komplett durch Mexiko 5000 Kilometer bis nach Cancun gerannt. Von dort aus rüber nach Portugal und dann mit dem Fahrrad die letzten 4000 Kilometer ausrollen von Lissabon zurück nach München. Und da war ich jetzt auf insgesamt 460 Kilometer schwimmen, fast 22.000 Fahrrad und über 5000 Kilometer laufen, also die 120-fache Ironman-Distanz.
Ja, Wahnsinn. Und wenn es heißt, ich bin gerannt, heißt es bei dir, dass du jeden Tag quasi einen Marathon grob gelaufen bist von der Entfernung und der Länge her?
Ein kleines bisschen mehr, also ich bin in 117 Tagen 120 Marathondistanzen gelaufen. Da waren manche Tage dabei, wo ich auch nur mal 38 oder 39 Kilometer gelaufen bin und andere Tage, da bin ich auch 60 gelaufen, aber der Tagesschnitt ist knapp über Marathon.
Ja, das ist ja auch. Hast du dadurch eigentlich einen neuen Rekord? Die meisten Marathons in den wenigsten Tagen?
Das weiß ich gar nicht. Also mir ging es immer um den ersten Triathlon und um die Welt und auch den längsten. Ob jetzt da jemand schon mehr gelaufen ist, das weiß ich nicht. Kann sein.
Ja, interessant, ne? Könnte ja, hinhauen, dass du es sogar geschafft hast, ne?
Könnte hinhauen, aber ich bin nicht so tief in der Laufszene drin, dass ich jetzt da meine Hand für ins Feuer legen würde, dass das nicht schon jemand anders gemacht hat, von dem ich noch nie gehört habe. Da gibt es genug Verrückte.
Ja, gibt es ja in jeder Szene ein Glück und auch bewundernswert. Wie, apropos verrückt und bewundernswert, wie kommt man denn bitte auf so eine Aktion?
Ich habe die letzten 4 Jahre ja verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt, ging los mit der schnellsten Europa- und Asien-Durchquerung 2017 und habe mich dann im Anschluss daran als Abenteurer auch selbstständig gemacht, also seitdem meinen Beruf, habe dann das Jahr darauf die Panamerika gemacht und dann bin ich 2019 vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt runtergeradelt, also Cape to Cape, das waren 19.000 Kilometer in 72 Tagen und da kam mir dann der Gedanke, während ich da durch Afrika geradelt bin, dass es mal Zeit ist für ein neues Projekt und eine neue Disziplin, um einfach nochmal meine Grenzen ein bisschen weiter zu verschieben und was zu machen, wo ich noch nie vorher gemacht habe. Und ich habe natürlich immer als Abenteurer den Traum gehabt, einmal um die Welt zu gehen und so kam dann da in Afrika der Gedanke, warum nicht ein Triathlon einmal um die Welt sind. Schwimmen konnte ich noch gar nicht und laufen so einigermaßen, also klang aufregend.
Ah, schwimmen konntest du noch gar nicht, also das heißt du, das war so ein bisschen Learning on the Job auch?
Also ich habe Seepferdchen in der Schule gemacht.
Ja, ja gut, und, also, dass du grundsätzlich schwimmen kannst, das glaube ich schon, aber eben so im Meer oder lange Distanzen hast du bisher nicht gemacht gehabt.
Genau, also Seepferdchen war meine Basis und ich bin dann mal mal 2-3 Kilometer über den See geschwommen während dem Studium, aber viel weiter bin ich nie geschwommen. Also ich bin kein professioneller Schwimmer und habe auch nie irgendwie Unterricht genommen oder irgendwas und habe mich dann da, ja, als Test habe ich einen Triathlon rund um Deutschland gemacht und bin dann der Länge nach durch den Bodensee geschwommen und das war dann meine Vorbereitung.
Aber da hast du auch keinen Trainer dabei gehabt, der gesagt hat, du, wenn du im offenen Gewässer schwimmst, achte doch mehr hier drauf, mehr hier drauf.
Nein, da habe ich überhaupt keinen Trainer gehabt, habe es mir selbst beigebracht und meine Zeiten sind auch dementsprechend, haben sie sich verbessert. Also wo ich in Kroatien losgeschwommen bin, bis dann 2 Monate später war ich fast 40% schneller pro Kilometer.
Und man muss dazu sagen, soweit ich weiß, hast du eigentlich immer auch noch ein kleines Floß hinter dir hergezogen, wo dein Equipment eben drauf war. Ist das richtig?
Genau, mein kompletter Triathlon rund um die Welt war unsupported, also ohne Begleitfahrzeug oder Begleitboot. Beim Schwimmen habe ich da so ein Floß mit meiner Ausrüstung hinter mir hergezogen und bin dann abends an den Strand oder auf irgendwelche Felsen geschwommen, habe da übernachtet und bin am nächsten Tag wieder zurück ins Wasser. Und beim Einkaufen bin ich dann auch immer mit meinem Floß in den Hafen geschwommen, bin dann mit im Neoprenanzug mit Floß unterm Arm in den nächsten Supermarkt gelaufen. Das gab teilweise auch recht interessante Blicke und dann wieder zurück an derselben Stelle und ja, so bin ich dann komplett alleine geschwommen.
Ja, ein Wahnsinn. Also das würde mich auch interessieren, was treibt dich denn an? Also soweit sowohl im Vorfeld als auch unterwegs. Weil ich glaube, ab und zu muss man sich selber doch vielleicht wieder ein bisschen schubsen, damit es weitergeht.
Also meine größte Motivation ist am Ende nicht der Rekord und es ist ein Bonus, sondern es sind wirklich die Erlebnisse. Ich war jeden Morgen auf und weiß, heute erlebe ich was ich noch nie zuvor erlebt habe. Und das sind so ganz kleine Momente, wie ein ganz besonderer Sonnenuntergang im Meer nach einem harten Tag Arbeit oder auf dem Baikalsee eine Nacht gezeltet, also auf dem Eis. Das sind so Momente, die vergisst man nicht. Und genau dafür mache ich es. Und das ist, was mich antreibt.
Aber man hat ja auch die gegenteiligen Momente, wo der Eisregen einem ins Gesicht peitscht und man knietief im Schlamm steckt und so weiter. Ne? Also das stelle ich mir dann auch wiederum demotivierend vor. Wie kriegst du dich dann dazu zu sagen, so, und ich mache genau hier trotzdem weiter?
Ich habe ja in meinem gesamten Projekt keinen einzigen Moment ans Aufgeben gedacht. Das war einfach nie eine Option. Und
hast du dir selber verboten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es hilft ja nicht. Es ist ja geht immer besser. Wenn es einem schlecht geht, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, weil es heißt, jetzt wird es wahrscheinlich wieder besser werden.
Okay.
Und so ist es ja meistens auch. Da habe ich mittlerweile genug Erfahrung. Was enorm wichtig ist, ist außer der natürlich die Zielsetzung, dass man, ja, dass man positiv denkt und kleine Ziele haben. Also für mich ist der Triathlon nur in die Welt oder 120 Marathons rennen, das ist immer die große Vision. Aber im Tagesgeschäft, da denke ich immer nur an den nächsten Felsen oder an die nächste Tankstelle, an den nächsten Kilometern. Und wenn ich da ankomme, dann gibt es für mich einen Snickers, einen Schokoriegel und dann geht es mir wieder besser. Also es ist das, okay. Man muss die Ziellinie lange sehen, bevor man da ist.
Also so eher so Schritt für Schritt und die großen Ziele in kleine Ziele aufteilen, kann man das so sagen?
Ganz genau. Also bestes Beispiel, 120 Marathons durch Mexiko zu rennen. Mir ging es nach den ersten Marathons, war fürchterlich, weil ich bin ja vorher lange Zeit nicht gerannt und habe da den übelsten Muskelkater meines Lebens gehabt. Wenn man dann denkt, dir geht es jetzt so nach Marathon Nummer 2 und 118 kommen noch, dann ist es unglaublich weit und unglaublich demotivierend. Aber in meinem Kopf habe ich immer nur gedacht, nee, du hast jetzt noch 1 Kilometer und dann noch 1 Kilometer und dann noch 1 Kilometer. Und da vorne gibt es die nächsten Tacos, den nächsten Schokoriegel und das ist ja nicht mehr weit. Und das habe ich dann wiederholt und 117 Tage später war ich in Cancun.
Okay, wenn man sich das so Stunde für Stunde vorsagt, irgendwann ist man eben dann doch da, ne?
Ganz genau, also es sind diese kleinen Ziele, was die absolute Grundlage ist für den Erfolg auf der Langdistanz.
Okay. Was war denn dein härtester und auch dein schönster Moment unterwegs während dem Triathlon?
Also der härteste war für mich ganz klar das Schwimmen, weil ich einfach keine Erfahrung damit hatte und Schwimmen auch vor allen Dingen mental unglaublich hart ist. Denn beim Radfahren, beim Laufen, da passiert ja immer was. Man kann, die Landschaft verändert sich, man hat Begegnungen, man kann irgendwas anschauen und die Zeit vergeht. Beim Schwimmen, da ist einfach nur Wasser. Also man schaut einfach mal 2 Monate lang nach unten und da ist Wasser und ab und an mal ein bisschen Plastikmüll. Aber abgesehen davon kommt da nicht so viel vorbei. Also unglaublich langweilig.
Und so richtig Landschaftsgenuss ist das nicht, das glaube ich schon.
Genau, es ist halt, wenn man ganz dicht an der Küste ist, aber größtenteils sieht man einfach nur Wasser und man ist auch unglaublich schnell und den Elementen ja viel mehr ausgesetzt. Also man kann gegen eine Strömung und gegen Wellen, wenn die stark sind, auch nicht anschwimmen. Man ist einfach dem Ganzen ausgesetzt. Und das war für mich unglaublich hart. Vor allen Dingen, wo ich dann mal in auch die größeren Querungen hatte, also auch mal 7-8 Kilometer auf dem offenen Meer, auf eine Insel oder Halbinsel rausschwimmen. Ja. Und bin dann auch mal in die Dunkelheit gekommen und wenn man dann so draußen im dunklen Meer alleine ist, weit abseits der Küste und es gibt Strömungen und Wellengang, dann wird einem doch ein bisschen anders.
Und du hast dich dann in der Dunkelheit natürlich nur noch per GPS irgendwie orientieren können, nehme ich an?
Also man sieht natürlich immer die Umrisse von den Bergen. Also man weiß schon, in welche Richtung Land ist. Ja. Aber was man nicht weiß, ist die Distanz. Also man kann im dunklen vom Meer aus Distanzen unglaublich schwierig einschätzen. Also ich wusste auch nicht, komme ich eigentlich dem Ziel näher oder zieht mich die Strömung wieder zurück? Und das ist einfach so ein Gefühl, man ist hier am falschen Ort zur falschen Zeit. Man sollte hier einfach nicht sein.
Ja gut. Und wenn es dann sage ich mal, nicht deine Lieblingsdisziplin ist, dann kommt das wahrscheinlich nur erschwerend hinzu.
Genau, deshalb, das ist eine alte Triathlon-Weisheit. Der schönste Moment vom Triathlon ist der, wo man aus dem Wasser steigt und dem kann ich nur absolut zustimmen.
Also deine Lieblingsdisziplin, das wollte ich dich auch fragen, war definitiv nicht das Schwimmen, sondern ich nehme an, das Radfahren. Nachdem du eben schon die größeren Strecken schon in früheren Jahren hinter dich gebracht hast.
Prinzipiell ist Fahrradfahren immer meine Lieblingsdisziplin. Dieses Mal muss man natürlich dazu sagen, dass die Radstrecke durch den sibirischen Winter ging. Mhm. Also auch manchmal nicht ganz so lustig ist. Und die Laufstrecke, die ging durch Mexiko im Sommer und es wurde ja eine riesen Party. Deshalb bei dem Projekt hier war jetzt tatsächlich der Lauf durch Mexiko mein absolutes Highlight. Aber generell ist und bleibt Radfahren meiner Lieblingsdisziplin.
Ich habe schon gelesen und gehört, dass du als Forrest Gump Aleman in Mexiko auch begrüßt und begleitet wurdest, dass tatsächlich Leute auch mit dir mitgelaufen sind, dich angefeuert haben, dass sogar das Militär auf dich aufgepasst hat, während du da gelaufen bist. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal eine Motivation, mehr durchzuhalten und das mit noch mehr Spaß hinzubekommen, oder?
Ja, es war total verrückt. Ich bin in Mexiko alleine gestartet. Da hat mich kein Mensch gekannt. Und dann 6 Wochen später war ich eine nationale Berühmtheit und war nie mehr alleine. Habe dann teilweise hunderte von Leuten gehabt, die hinter mir hergerannt sind. Habe in jedem Ort einen Empfang vom Bürgermeister oder von Politikern bekommen. Und dann hat sich irgendwann die Polizei angeschlossen. Ich habe dann Eskorte bekommen, nicht nur ein Auto, sondern teilweise sind dann 10 Polizeiautos und noch 5 Fernsehsender hinter mir hergefahren. Und das war schon ein ganz verrücktes Erlebnis.
Aber das ist ja eigentlich dann schon wieder fast beklemmend, bedrängend, oder? Also ich stelle mir so vor, dass du es auch durchaus genießt, allein und deinen Stiefel zu machen, in deiner Zeit, deinem Tempo, mit deinen Gedanken. Und wenn du dann so umzingelt bist von Leuten, war das dann noch der Triathlon, den du machen wolltest?
Also was mich immer begeistert, sind Erlebnisse und insbesondere Dinge, die ich so noch nie erlebt habe vorher. Das war Beispiel Baja California, das war ja die ersten 1400 Kilometer durch Mexiko. Da bin ich ganz alleine durch die wunderschöne Wüste gerannt, habe dann da in der Wüste gezeltet und das war wunderschön und da hat mir auch kein Mensch gefehlt. Aber und danach wurde das dann zu so einer Art Volkslauf und ich war nie mehr allein. Das war natürlich auch ein super Erlebnis. Das war was ich noch nie zuvor erlebt habe. So, aber und die Mischung aus beiden macht's am Ende. Wo ich dann wirklich die letzten 1000 Kilometer und dann immer mehr und mehr Leute gekommen sind und jeder irgendwas von mir wollte, an mir gezogen hat und Selfies, dann da kam natürlich auch der Moment, wo es mir zu viel wurde.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe da echt wirklich so aus dem Film Forrest Gump vor Augen, wie er da eben vor sich rennt und hinter ihm her rennt die Meute. Ne?
Also ich erinnere mich da an Tage, wo ich 50 Kilometer gerannt bin, komme dann in eine Ortschaft rein und dort gibt's einen Empfang und es warten halt 2000 Leute auf mich am Dorfplatz. Und jeder will ein Selfie haben, jeder will ein Autogramm und dann gibt's noch 10 Medienvertreter und noch einen Bürgermeister und ich will eigentlich nur was essen und schlafen.
Ich wollte gerade sagen, du wolltest ja in dem Moment wahrscheinlich nur deine Ruhe, wenn du da durch den mexikanischen Sommer gerannt bist, überhaupt über die Strecken. Da ist man doch abends so alle und denkt sich, es ist zwar schön, dass die mich feiern, aber eigentlich ein Bier und schlafen wäre mir jetzt lieber, oder?
Deshalb, es gab beide Momente. Also es gab, ist natürlich auch super toll, die Begeisterung von den Mexikanern zu erleben, weil das ist auch, ja, ist immer lustig. Aber genauso gab es natürlich die Tage, wo es einfach zu viel war und ich einfach mein Bier und was, meine Tacos und dann schlafen wollte. Also gab es beides.
Ich habe auch gelesen an anderer Stelle, dass, kleiner Sprung nochmal zurück nach Sibirien und deiner Radstrecke, dass es da besonders hart war, weil die LKW-Fahrer so nah an dir vorbei gerast sind. Hattest du dann auch mal Momente, wo du wirklich Schiss hattest um dein Leben?
Ich bin ja bereits vorher zweimal durch Russland geradelt und insbesondere der westliche Teil von Russland ist meiner Meinung nach der, ich weiß in über 100 Ländern, der gefährlichste Ort der Welt zum Fahrradfahren, denn die Straßen sind einfach nicht für Radfahrer gemacht und es gibt einen LKW-Fahrer nach dem anderen, die teilweise betrunken mit ein paar Zentimeter Abstand an einem vorbei rasen. Ich bin aus dem Grund im westlichen Teil Russlands noch auf kleinen Straßen unterwegs gewesen, bin dann da teilweise wirklich durch total verschlammte oder vereiste Straßen gefahren, nur um den Großen aus dem Weg zu gehen. Und ab dem Uralgebirge gibt es dann nur noch eine Straße, den Trans-Siberian Highway, ist also 9000 Kilometer geradeaus und dann ist man am Pazifik. Und da wird's gerade am Anfang gibt's noch ziemlich viel Verkehr und dann wird's aber mit jedem Kilometer nach Osten immer ein bisschen besser und ein bisschen weniger. Und da waren auf jeden Fall wieder Momente dabei, wo es auch mal knapp war und Spaß macht es nicht. Aber ich konnte das Schlimmste, den westlichen Teil dieses Mal umgehen, da ich eben die kleinen Straßen genommen habe.
Und konntest du das auch nur im Winter fahren? Man hört es ja immer wieder von Leuten, die eben in Russland, Sibirien unterwegs sind, eher mit motorisierten Fahrzeugen, dass das eigentlich auch nur geht, wenn das alles durchgefroren ist. War das bei dir auch so, dass du gesagt hast, okay, wenn ich da lang fahren will, dann muss ich das im Winter machen, damit einfach der Untergrund das hergibt?
Nein, das stimmt nicht ganz, denn der Trans-Siberian Highway ist asphaltiert. Da kann man im Sommer auch wunderbar fahren. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher als im Winter. Okay. Die Straßen, wo es dann nicht mehr geht, das bezieht sich wahrscheinlich auf die Road of Bones. Die ist ziemlich bekannt, nehmen viele Abenteurer. Und die ist nicht asphaltiert. Das ist aber östlich vom Baikalsee. Und die kann man im Sommer oder im Winter nehmen, aber nicht im Frühjahr. Ich hatte so ein paar Mal, gerade im westlichen Teil, wo ich dann auch mal ausweichen musste wegen dem Verkehr und dann auf kleine Straßen gekommen bin, da bin ich dann auch mal natürlich im Matsch stecken geblieben. Mhm. Also Frühjahr ist nicht die beste Zeit, aber es gibt durchaus eine Route, die durch Russland geht, die asphaltiert ist.
Wird einem dann unterwegs auch geholfen? Also gerade wenn du sagst, du bleibst im Matsch stecken und es kommt jemand vorbei, hält da jemand an in Russland und sagt, ey, was ist los, kann ich dir irgendwie helfen oder ignorieren die einen eher?
Die Leute sind überall auf der Welt unglaublich nett und hilfsbereit. In Russland, wenn man da alleine unterwegs ist, dann gibt's natürlich ein bisschen, also die LKW-Fahrer, die halten normalerweise nicht an, es sei denn, sie sehen, man braucht wirklich Hilfe. Mhm. Und in so einer Situation, wo mir jetzt das Fahrrad kaputt geht oder ich habe massiv Probleme gehabt mit den Lagern zum Beispiel und da könnt ihr einem auch nicht helfen. Also es wäre einfach unqualifizierte Hilfe, wo ich alleine besser dran bin. Wo ich wirklich gemerkt habe, die Leute helfen mir die ganze Zeit, ganz egal, was ich habe, war in Mexiko. Wenn ich da allein durch die Wüste gelaufen bin, da hat jedes zweite Auto angehalten und gefragt, kann ich dir Wasser geben? Brauchst du irgendwas? Und das war ein ganz tolles Erlebnis. Ich erinnere mich daran, ich habe einmal gepostet, auf Instagram habe ich geschrieben, ich bin ein bisschen hungrig, weil die Distanzen so lang sind. Also ich habe nicht geschrieben, bringt mir was, sondern einfach nur geschrieben, ich habe ein bisschen Hunger, die Distanzen sind lang, ist schwierig mit der Logistik. Und eine Stunde später kam der Pizzaservice in die Wüste und hat mir eine Pizza vorbeigebracht. Also es ist unglaublich. Und danach noch Tacos und noch viel mehr und dann hatte ich plötzlich mehr Essen, als ich eigentlich gebraucht habe.
Aber das ist ja aber schon der Wahnsinn, der Pizzaservice in die Wüste. Also das ist ja nun wirklich hilfsbereit. Wobei es in Mexiko ja auch die andere Seite gibt. Du bist ja auch ein Stück weit zumindest durch die Gebiete der Drogenkartelle durchgelaufen. Gab es da dann brenzliche Situationen oder hast du dich eigentlich immer safe gefühlt?
Also ich habe in Mexiko keine einzige gefährliche Situation gehabt. Ich bin natürlich auch öfters den Drogenkartellen begegnet. Die sind letztendlich in den meisten Regionen Mexikos. Insbesondere in der Sierra Madre, da werden verschiedene Drogen angebaut. Ich bin eine kleine Straße hochgerannt, von Meereslevel auf fast 3000 Meter. Wunderschön, aber da gibt's nichts außer den Drogenkartellen. Die haben die absolute Macht. Mhm. Und unten im letzten Dorf hat mir schon, bevor es da hochging, die Straße, hat mir schon die Köchin erzählt in einem Restaurant: Ja, Jonas, mach dir keine Gedanken, wenn da irgendwie bewaffnete Männer kommen und dich anhalten, das ist nur das lokale Kartell, die machen dir nichts. Und okay, habe ich gedacht, interessant.
Bin dann da hochgerannt. Schon sehr beruhigend.
Genau, ganz beruhigend.
Und, wenn da welche kommen mit Waffen, keine Sorgen machen, alles easy.
Genau, und die kam dann auch. Also es kam dann erst so Jungs, 15-, 16-Jährige auf dem Motorrad, die so ein bisschen die Straße beobachtet haben, wer kommt und wer geht. Und ein bisschen später kamen dann auch zwei Männer auf dem Motorrad mit schweren Waffen und haben mich angehalten. Aber die haben nur gemeint, dass, ja Jonas, wir haben schon auf dich gewartet, weil wir folgen dir auf Instagram und du machst dir keine Sorgen, wir passen auf dich auf und wir hätten auch gern ein Selfie mit dir. Das war eins der berüchtigsten Kartelle in Mexiko.
Also so gut kann Social Media dann ja auch wiederum sein, ne? Dass man so bekannt ist, dass sie ein Stück abhaben wollen vom Kuchen sozusagen.
Genau, und das ging dann so weiter. Also ich war immer in dem ersten Teil der Reise einfach unter dem Schutz der Kartelle. Und im zweiten Teil der Reise in Mexiko hatte ich dann ja nonstop auch Polizeieskorte. Also gerade in Chiapas, was durchaus gefährlich ist. Also in Chiapas werden immer wieder Touristen auch, passiert auch was. Da habe ich dann halt 10 schwer bewaffnete Polizisten gehabt, die auch teilweise mitgerannt sind mit ihren Schnellfeuergewehren in der Hand.
Und du hattest die nicht angefordert, das kam mehr oder weniger von alleine.
Genau, ich habe nie irgendwie Eskorte gefordert, aber in Mexiko bin ich ja wirklich, habe ich noch nie erlebt, wie schnell das ging. Aber ich war täglich im nationalen Fernsehen und auf allen Zeitungen. Also es war die Story in Mexiko schlechthin. Und wo ich dann so bekannt und auch beliebt wurde in Mexiko, sind natürlich auch die Politiker gekommen und haben da gern ihr Gesicht auch mal in die Kamera gestreckt. Und haben dann eben auch immer Eskorte und so weiter und alles organisiert, um ja einfach Präsenz zu zeigen. Deshalb war da oft auch mehr Polizei, als ich jetzt als nötig erachtet hätte vor Ort. Aber war zumindest sicher.
Na gut, aber da haben alle Seiten was davon gehabt, ne? Du warst safe und die haben ein Stück von der Berühmtheit von dir mitbekommen. Eigentlich eine gute Situation. So, dass du da sauber durchgekommen bist.
Ich habe natürlich mal aufgepasst, dass ich jetzt keine Werbung für irgendwelche Parteien mache. Also das war immer wichtig, dass da auf keinen Fall irgendwie ein Parteiabzeichen irgendwo ist, sondern dass das wirklich, ich für niemanden Werbung mache. Aber am Ende wurde für meine Sicherheit gesorgt. Ich habe nirgendwo ein Hotel gebraucht, nirgendwo was zu essen gebraucht, weil mir einfach alles geliefert und organisiert wurde. War ein ziemlich guter Service.
Das wäre jetzt eine der nächsten spannenden Dinge gewesen, die ich dich eh noch fragen wollte. Wie hast du es denn unterwegs mit Übernachten und genau mit der Verpflegung gehalten? Wir hatten es ja schon mal kurz davon, dass du auf dem Floß ziemlich viel hinter dir hergezogen hast, aber da kann man ja auch nicht unendlich Zeug mitnehmen und wahrscheinlich auch kein großes wetterfestes Zelt, oder sehe ich das falsch?
Also beim Schwimmen war es eine massive Herausforderung. Ich habe kein Zelt dabei gehabt, weil einfach nicht genug Platz da war. Ich habe nur so einen Notfall-Biwaksack gehabt und einen Schlafsack und bin dann irgendwo abends auf den Felsen gegangen, habe da übernachtet. Wenn es geregnet hat, da war nicht an Schlaf zu denken, aber das war eben, wie es halt ging. Und vom Essen, ich konnte immer für maximal 2 Tage einkaufen und musste dann berechnen, okay, wann kommt der nächste Hafen, wo ich dann an Land kann und zum Supermarkt gehen kann, und habe dann mein Essen im Floß hinter mir hergezogen. Problem ist bei der Sache, wenn der Wind dreht oder es irgendwo eine Strömung gibt, dann brauche ich einfach deutlich, deutlich länger. Und da war dann auch oft die Situation, dass ich einfach nichts mehr zu essen hatte und musste rationalisieren.
Also du brauchst ja sowieso mehr. Also du brauchst ja mehr Kalorien, als wenn man irgendwie schön im Urlaub da am Strand sitzt, ne? Muss man auch ganz klar sagen.
Genau, also beim Schwimmen war das mit die Hölle, die Logistik dahinter. Beim Radfahren weniger ein Problem, also nur in, auch in Russland kommen einfach alle 100 Kilometer spätestens kommt ein Restaurant, wo man essen kann. Nur dann in ganz, wirklich in Ostsibirien, da gibt's mal Distanzen, die sind ein bisschen länger, bis zum nächsten Restaurant oder bis zum nächsten Ort, wo es was gibt. Aber auf dem Fahrrad kann man ja transportieren und habe ein Zelt dabei gehabt und alles. Da waren die Nächte nicht immer die besten, wenn es dann einfach wirklich bitterkalt war und alles nass. Aber im Verhältnis zum Schwimmen ging das alles super. Und beim Laufen, da war sogar das Gegenteil der Fall. Mein größtes Problem mit den Mexikanern war die Gastfreundschaft. Sie haben mir einfach teilweise so viele Geschenke gemacht, dass ich mein Anhänger einfach, ich habe auch meinen Anhänger hinter mir hergezogen mit meiner Ausrüstung, dass der so schwer wurde, dass ich praktisch nicht mehr vorwärts gekommen bin. Und man darf in Mexiko keine Geschenke ablehnen. Ja. Das ging dann so weit in Gegenden, wo halt Melonen angebaut werden, da haben sie mir halt Melonen geschenkt. Und wo Orangen angebaut wurden, da war es dann halt 2 Kilo Sack Orangen, den sie mir in den Anhänger gelegt haben.
Ja, gut, so 3 Melonen kann man auch nicht so mal hintereinander wegessen, damit das wieder verarbeitet ist. Ne?
Die muss man erst mal den Berg hochziehen. Also das war
ja, und auch wenn es eine Menge ist, so viel kriegt man dann ja von einer Sorte wahrscheinlich auch nicht weggegessen.
Ja, das ging ja nonstop. Also ich erinnere mich, ich hatte einmal einen Empfang in einem kleinen Ort. Da ging es 1 Kilometer auf Kopfsteinpflaster den Berg hoch. Und ganz oben hat der Bürgermeister und die Gemeinde gewartet. Und auf dem letzten Kilometer hat sich das ganze Dorf stand Spalier und hat mir Geschenke gemacht.
Ja, geil.
Und wo ich dann oben angekommen bin, ich habe über 20 Liter Getränke bei mir im Anhänger gehabt. Und noch alle möglichen anderen Geschenke. Ich habe es praktisch nicht mehr geschafft, den Anhänger zu ziehen. Aber die legen es einfach nonstop in den Anhänger rein. Also die Gastfreundschaft der Mexikaner, die war sensationell, aber hat mich nicht unbedingt schneller gemacht.
Ich wollte gerade sagen, den Berg hoch und dann kriegt man 20 Liter aufgehalst. Das ist natürlich auch total schick. Und mit Übernachten, wenn sich dir die Möglichkeit geboten hat oder es hat dich jemand eingeladen, hast dann gesagt, ah nee, ich schlafe lieber in meinem Zelt, oder hast du das ganz gerne auch angenommen?
Da muss man dazu sagen, es war natürlich Pandemie. Das heißt, da Ach war ja, ich auch immer vorsichtig klar. und gerade bei älteren Leuten habe ich ja natürlich auch nicht übernachtet.
Ja.
Hat sich beim Schwimmen und Radfahren habe ich praktisch immer alleine übernachtet, dann fast meistens im Zelt. Und beim Laufen, der erste Teil war komplett selten und im zweiten Teil dann ab und an bei Leuten und vor allen Dingen wurde ich dann natürlich immer ins Hotel eingeladen von den Gemeinden.
Gut, ja, ein Hotel ist ja recht safe, auch was die Pandemie angeht, dass man da nicht so eng im Raum sitzt mit irgendwelchen Leuten, die einen unbedingt bewirten wollen. Ne? Das müsste ja funktionieren.
Genau, also es war in Mexiko dann am Ende natürlich ein Problem, dass einfach so viele Leute da waren und dann teilweise auch Selfies wollten. Das ging dann so schnell, teilweise, dass ich gar nicht erst Maske aufsetzen konnte, weil sie einfach in mir in den Weg gesprungen sind und die Kamera hingehalten. Aber es war immer draußen zumindest. Also ich war ja das ganze Jahr über praktisch nur draußen und konnte dem so entkommen.
Okay, aber du hast auch deine Route, wenn ich mich nicht irre, einmal ändern müssen, gerade wegen der Pandemie. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ich musste meine Route ziemlich oft ändern wegen der Pandemie. Der ursprüngliche Plan war, genau, der ursprüngliche Plan war, ich habe sie hab das Projekt noch vor der Pandemie geplant und wollte ursprünglich von nach der Schwimmstrecke in Kroatien wollte ich über den Balkan und die Türkei in den Iran und dann über Indien nach Südostasien und wollte dann durch die USA rennen. Jetzt bin ich dann stattdessen im Winter durch Russland geradelt und im Sommer durch Mexiko gerannt. Also Timing hätte besser sein können, aber das lag an der Pandemie. Und Russland war in Asien das einzige Land, was mich reingelassen hatte. Da bin ich auch erst ein bisschen festgesteckt, bis ich da die Sondergenehmigung bekommen habe. Und USA ging dann letztendlich nicht wegen der Pandemie, sondern eigentlich ging es nicht, weil ich auf meinem letzten Projekt im Sudan und im Iran gewesen bin. Und daher zur Sicherheitsfreigabe in eine US-Botschaft muss. Und die US-Botschaften waren pandemiebedingt alle zu. Das heißt, ich konnte trotz Visa leider nicht die USA rein und bin dann auf Mexiko ausgewichen. Aber das war ein großer Glücksfall, weil das war, besser hätte es gar nicht werden können.
Ja, so viel Gastfreundschaft, wie du da erlebt hast, das wäre in den USA wahrscheinlich schwer gewesen zu toppen.
Ja, es war sehr sensationell, die Mexikaner, wie die mich empfangen haben.
Und mit Russland, vielleicht war das auch die bessere Wahl, weil du hast dann ja nur eine Erlaubnis für ein Land gebraucht, statt für die vielen anderen Länder, durch die du sonst gereist wärst.
Das war auch der Grund. Also wo ich in Türkei angekommen bin und die zweite Welle war gerade ist dem Höhepunkt entgegengekommen und es war klar, die Grenzen nach Osten sind alle zu. Da habe ich die Idee einer anderen Route auch sehr, sehr schnell aufgegeben, weil jetzt vielleicht hätte ich irgendwie über persönliche Kontakte und politische Einreisegenehmigung in Iran bekommen. Aber dann hätte ich danach wieder eine gebraucht und wieder eine und wieder eine. Und dass ich da irgendwie 6 oder 7 Ausnahmegenehmigungen bekomme, das kann man vergessen. Da wäre das ja nur noch die Bürokratie. Und da habe ich alles auf Russland gesetzt und eben aus genau dem Grund, wenn ich nach Russland reinkomme, dann ist der Weg an Pazifik frei.
Ja, na ja, gut, dann muss man halt die großen Länder nehmen, wo man in einem Stück sozusagen dann durchkommt. Von was lebt ein Abenteurer denn so?
Also ich habe mich nach meinem ersten Weltrekord Ende 2017 selbstständig gemacht damit. Und mittlerweile lebe ich von in erster Linie Sponsoren und Vorträgen. Das sind zum einen so klassische Abenteuervorträge, wo ich meine Geschichte auch einem öffentlichen Publikum erzähle. Da machen wir mit der European Outdoor Film Tour auch eine große Vortragsserie im Mai und im September. Und dann natürlich auch Firmenvorträge, wo es dann mehr um den Mindset dahinter geht und die Zielsetzung und Motivation.
Also du arbeitest als Motivationstrainer, kann man das so sagen?
Genau. Also ich teile meine Erfahrungen und natürlich vor allen Dingen, wie schafft man das? Also den Mindset dahinter mit Firmen und mache da sehr viel mit Management und Vertriebsabteilungen von Firmen. Und abgesehen davon, mein Buch ist jetzt auch ein Bestseller, Das Limit bin nur ich. Da verdient man dann auch ein bisschen was und dann kommt noch ein Film raus. Aber die beiden Hauptteile sind tatsächlich Sponsoren und Vorträge.
Und der Film, der kommt im April raus, hast du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, ne? Oder im April kommt er in die Kinos oder macht er halt seine Tour?
Genau, es läuft gerade ein Kurzfilm, Miles Ahead, auf der European Outdoor Film Tour. Und die Langversion, also es wird dann ein 90-minütiger Film, Vale la Pena, der kommt im April in die Kinos. Und ja, ansonsten gibt es noch mein Buch und dann eine Vortragsserie.
Und natürlich kommt die Frage, war ja klar, was kommt als nächstes Abenteuer?
Ich hatte jetzt ja wieder viel Zeit, um nachzudenken und habe schon wieder viele dumme Ideen gekriegt. Und mein nächstes
war die eine wohl nicht, sonst hättest du da nicht so viele Fans gehabt, die dich begleitet haben.
Ja, ist immer eine schmale Linie zwischen verrückt und machbar und ich versuche mal so nah wie möglich an der Grenze zu sein. Und auf jeden Fall habe ich ein neues Projekt für 2023. Also jetzt die nächsten Monate bin ich einfach mit Buch und Film und Vorträgen beschäftigt und mache dann kleinere Abenteuer. Und 2023 geht es dann aufs nächste Große. Ich kann nur so viel sagen, es wurde noch nicht gemacht und es steht dem Triathlon um die Welt auch in keinster Art und Weise nach und ist natürlich streng geheim.
Wirst du wieder schwimmen? Willst du so viel verraten oder war es das mit Schwimmstrecken?
Also vielleicht ist mal eine kurze Schwimmstrecke dabei. Da möchte ich mich nicht festlegen, aber ich kann sagen, meine Langdistanz-Schwimmkarriere, die ist vorbei. Also dass ich jetzt da hunderte Kilometer nochmal schwimmen werde, das schließe ich aus für die Zukunft.
Da bin ich mal sehr gespannt, ob das eher wieder in deiner Paradedisziplin Radfahren sein wird. Aber es beruhigt mich, wir werden auf alle Fälle wieder von dir hören als Abenteurer. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das dann sein wird. Ich hoffe, dass du uns informiert hältst.
Auf jeden Fall. Und prinzipiell finde ich auch immer spannend, neue Dinge auszuprobieren und nochmal meine Grenzen zu erweitern und einfach neue Erlebnisse zu haben. Deshalb könnte es auch durchaus nochmal andere Disziplinen sein. Auch wenn Radfahren natürlich immer mein Liebling bleibt, finde ich es spannend, auch einfach Dinge zu wagen, die ich so vorher noch nicht gemacht habe.
Und vielleicht wäre mal eine ganz neue Disziplin auch spannend. Mit dem SUP um die Welt oder keine Ahnung, aber dir fällt bestimmt was Gutes ein.
Auf jeden Fall. Also das Swimpacking war ja auch eine super Disziplin und ist ja auch praktisch Also ich habe von einer einzigen Person gewusst, die das vorher gemacht hat auf längerer Distanz weltweit. Also ohne Begleitboot schwimmen ist eine ganz neue Disziplin. Und ich bin froh, es ist vorbei, aber es war eine tolle Zeit und ich bin froh, ich habe es gemacht.
Ach, alles klar. Na, dann können wir gespannt sein. Ich danke dir jedenfalls ganz, ganz herzlich für das Gespräch. War total spannend und interessant. Ich hoffe, ich habe für unsere Hörer nicht irgendeine super brennende Frage vergessen. Ja, wir werden, wie gesagt, bestimmt wieder von dir hören und vielleicht ergibt sich dann ja die Chance, dass wir nochmal miteinander sprechen. Das würde mich sehr freuen.
Auf jeden Fall und das machen wir sehr, sehr gerne nochmal.
Alles klar, vielen Dank dir und toi, toi, toi für dein nächstes Projekt.
Danke dir und bis bald.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten, ebenso auf Facebook und Instagram. Ich werde euch auf alle Fälle noch in den Shownotes Verweis auf Jonas seine Homepage reinstellen und auch das Buch nochmal erwähnen, damit ihr die Infos habt, wenn ihr noch mehr drüber lesen wollt und auch einen Verweis auf die EOFT geben, denn das Outdoor Film Festival geht noch eine Weile und ihr habt noch eine Chance, die Kurzfilme anzuschauen. Bis bald.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.